Ich bin gerade hier relativ geheizt mit meinem Podcast-Gast, mit meiner Gästin, mit einer lieben Freundin, 2,5 Stunden zu spät, später als ausgemacht, um aufzunehmen, weil heute eben auf einmal in der Arbeit mehr zu tun war, als ich eigentlich dachte. Und ihr Lieben, das ist ja auch im Sommer normal. Das kann ja durchaus mal passieren, dass man auch im Sommer arbeiten muss, dass man ein bisschen mehr arbeiten muss an einem Tag. Solange das nur hin und wieder passiert, ist das auch in Ordnung. Und das Gute ist ja, dass die Person, die heute bei mir im Podcast ist, eben eine meiner besten Freundinnen ist. Und ich deshalb auch wusste, sie wird mir schon nicht böse sein, wenn ich zu spät komme. Sie ist für mich sowieso eine Heldin und heute darf ich ja auch die Geschichte einer österreichischen Heldin erzählen. Leni, hi.
Hi Mohit, danke, das ist sehr lieb. Du bist auch ein Held für mich.
Das musst du jetzt sagen. Finde ich aber gut, dass du es tust. Wenn unsere Kamera, also unsere Reels, ein bisschen verwackelt sind auf Instagram, übrigens bei Motox-Podcast, könnt ihr euch das dann anschauen.
Dann liegt es daran, dass Mohit so nervös herumruckelt die ganze Zeit.
Es ist ein neues Setup. Ich habe ja Gott sei Dank jetzt von meinem lieben Freund Olli in der Agentur die Möglichkeit aufzunehmen. Wir nehmen aber jetzt einfach sehr provisorisch in der Küche auf. Ist, muss ich auch sagen, ein Ort, an dem ich mich irgendwie sehr wohlfühle. Also ich wollte hier schon die ganze Zeit
Ja,
aufnehmen.
in den Küchen finden auch immer die besten Partys statt.
Eben. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst Gespräche. Heute ist es keine Party, sondern ich erzähle dir eine Geschichte.
Ja, ich freue mich.
Bist du ready?
Ja, es wird sehr so sein wie immer, dass einfach du viel mehr redest als ich, aber diesmal ist okay.
Diesmal ist es auch geplant. Hast du schon ein bisschen eine Vorahnung? Hast du dir schon was überlegt? Ich werde es nicht verraten. Ich möchte es auch nicht, wenn du es dir irgendwann denkst, sag es ruhig, aber sag nur nicht,
Ja,
was du
ich
glaubst,
bin
wie es
vorbereitet, ich habe
ist.
alle anderen Folgen gehört. Ich
Sehr
kenne mich
gut.
aus.
Hast du jetzt eine Vorahnung, wer es heute sein
Nein,
könnte?
ich weiß ja noch nichts.
Hast du noch gar nichts überlegt,
Nein.
was ich dir erzählen könnte heute? Gut, dann fangen wir mal an. Wir haben den 27. Juni 1942 in Linz. Eine Mittelstandsfamilie bringt ein Mädchen zur Welt. Wenn du es jetzt schon wüsstest, dann ist schon
Ja,
sehr
normalerweise bin ich gut mit Geburtsdaten, aber.
Sie selbst meint später, als erwachsene Frau, dass sie sich sogar noch an Bombenangriffe erinnern kann, während sie ein kleines Mädchen war. 7 Jahrzehnte später hat sie das gesagt. Ich zitiere: Wir haben unsere Küchenfenster gehabt und gegenüber war so ein Hügel und dort war die Flak aufgestellt. Da sind die Sirenen gegangen und dann hat die Mutter uns zusammengepackt und hinunter in den Keller. Dann ist wieder abgeblasen worden und dann sind wir schauen gegangen, was alles kaputt ist. Für Kinder ist das was Schönes, für die Erwachsenen wahrscheinlich nicht so sehr. Insgesamt beschreibt sie generell, dass sie zumeist eigentlich sehr gute Erinnerungen an ihre Kindheit hat. Der Papa ist Bauingenieur in einer großen Baufirma, die 3 Jahre später aber nach der Geburt, 1945, aufgelöst wird. Die Protagonistin selbst meint, dass der Grund für die Auflösung der Firma war, weil das halt ein Nazi-Betrieb war. Ein paar Jahre später übersiedelt die Familie von Linz nach Wien. Der Papa soll generell eher ein Mensch sein, der nach Sicherheit strebt. So wünscht er sich, dass unsere Protagonistin sich bei der Gemeinde Wien um eine Stelle bewirbt. Die Arbeitsplätze gelten dort traditionell eben als sehr sicher. Und ohne weitere Ausbildung kriegt sie nur eine Möglichkeit, und zwar als Erzieherin.
Also was?
Als Erzieherin.
Erzieherin, okay.
Genau. Also heutzutage, glaube ich, bräuchte man eine pädagogische Ausbildung. Damals
Ja.
war das die Rolle, die sie bekommen hat, da sie keine
Frauen
Ausbildung
können
hatte.
das einfach, oder?
Eben, es wurde in die Wiege gelegt. Aber was sie noch alles kann, wirst du noch sehen. Keine Sorge.
Okay.
Also es ist jetzt schon Ende der 50er, Anfang der 60er, 1962 beginnt sie dann im städtischen Heim Biedermannsdorf zu arbeiten. 7 Jahre ist sie dort und dann Ende der 60er, Anfang der 70er fängt sie an im Gesellenheim Zomanngasse im 10. Wiener Gemeindebezirk. Das ist damals ein Wohnheim für junge Männer aus ganz Österreich, deren Arbeitsplätze gerade in Wien liegt. Also Männer, die halt nach Wien gekommen sind, um zu arbeiten. Und genau, sie ist dort die Heimmutter und kümmert sich da um die Bewohner. Großteils eben Typen Männer. Generell ist aber die Zeit nicht einfach. Man muss die Dinge natürlich immer im Kontext der Zeit betrachten. Ich habe auch in einer der letzten Folgen eben erzählt, wie eine Kaiserin aus dem Habsburg ihren Cousin geheiratet hat. Das war halt eine andere
Das
Zeit.
war schräg, ja.
Kann man gerne nachhören. Hier, ich spoilere nicht, worum es geht, aber auch hier ist die Zeit ein bisschen eine andere, auch wenn es nicht so lange her ist. Unsere Protagonistin erzählt später, Es war sicher auch nicht alles in Ordnung, was ich gemacht habe. Ich habe auch Tätschen austeilt. Das war damals so üblich. Nicht nur in Heimen, sondern auch in den Familien. Schrecklich, aber es war so. Welche Gefühle und Gedanken hast du, wenn du diese Aussagen hörst?
also wie du sagst, halt aus heutiger Sicht unvorstellbar. Aber ich kenne das natürlich auch aus Geschichten von meinen Großeltern, teilweise auch Eltern halt, dass das so viel normalisierter noch war, so körperliche Gewalt gegenüber Kindern.
Ja.
Aber ja.
Ich denke es mir auch so, wenn so wie sie es erklärt, sie hat Tätschen austeilt, ich sage damit nicht, dass man das machen sollte und ich würde das heute auf keinster Weise dulden oder auch zusehen oder was auch immer. Aber eben irgendwie, wenn ich dran denke, dass es irgendwie gerade Anfang der 70er ist oder Ende der 60er Jahre, denke ich mir schon, dass sie es wahrscheinlich einfach nicht besser wusste. Ich kann mir schon vorstellen, dass durchaus gute Menschen und gutherzige Menschen das damals nicht besser wussten, als hier und da mal eine sogenannte gesunde Watschen, die halt nicht gesund ist aus heutiger Sicht, zu verteilen. So.
Ja, das war auch damals nicht gesund. Also da ist gar nichts gesund dran,
genau,
die Watschen auszuteilen. Ich glaube, man kann es vielleicht auch irgendwie so sehen, wie viel sich schon zum Besseren entwickelt hat.
Voll. Also, würde sie sicher heute genauso sagen, wenn sie jetzt bei uns sitzen würde. Sie wird aber 1976, also sie macht, was sie macht, auf jeden Fall gut, weil sie wird 1976 zur Leiterin. Das Heim gilt auch, es wird so genannt, als letzte Station für schwierige Fälle. Man findet ja hauptsächlich Jugendliche aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Man sollte wahrscheinlich nicht sagen, habe ich mir jetzt erst gedacht, nachdem ich so aufgeschrieben vorbereitet habe, schwierige Fälle, ne, weil sie aus schwierigen sozialen Verhältnissen sind.
Vielleicht auch Menschen, die einfach halt besondere Bedürfnisse haben, aufgrund dessen, dass die aus schwierigen Verhältnissen kommen. Also die halt irgendwie besonders viel Zuwendung brauchen oder irgendwie eine besondere Art von Zuwendung oder so.
Genau. Ich habe eben dich deswegen zu Fragen angeschaut, weil ich wusste, du erklärst mir, wie ich es besser hätte formulieren können. Und genau, das ist auf jeden Fall der Punkt. Anfang der 1990er Jahre, also in den 90ern, verändert sich die Lage auch. Es sind nicht mehr diese ganzen jungen Burschen, die irgendwie aus Österreich nach Wien kommen, um zum Arbeiten und dann aus schwierigen Verhältnissen sind und deswegen in diesem Heim wohnen, sondern das Jugendamt schickt viel mehr Menschen aus dem Ausland zu ihr. Mhm. Also ausländische Jugendliche sind oft Geflüchtete aus dem gerade zerfallenden Jugoslawien und später auch aus dem Kontinent Afrika. Diese Jugendlichen haben oft keine Betreuung mehr vom Staat. Die haben einfach keine Möglichkeiten mehr, denen wird nicht mehr geholfen. Auch nicht während ihrem Asylverfahren damals.
Ich glaube, ich weiß es, aber...
Sie bemüht sich um Deutschkurse, Gelegenheitsjobs, sie schafft Schlafplätze. Auch außerhalb von diesem überfüllten Heim macht sie das. Und sie fängt immer mehr an, gezwungenermaßen ein bisschen, ist sie halt in dieser Branche drinnen, sich für Asylwerbende zu engagieren. Das ist so ihr Punkt.
Mhm.
Du hast schon eine Vorahnung?
Ja.
Ich kann dazu auf jeden Fall sagen, das ist das Gute, denke ich immer, wenn jemand bei mir im Podcast ist, bei diesen True Kind Folgen jetzt im Sommer, dass all die Personen, von denen ich erzähle, ich hätte es nicht erraten. Ich hätte es nicht gewusst. Ich habe null Ahnung, schon erwähnt. Und ich recherchiere gerade und lerne
so viel. Nicht.
Naja, dann, wenn man es mir sagt, dann checke ich schon, ah ja, da war ja was, ne, und so. Und das macht schon Sinn. Aber die Historie, also ich hätte an allen drei Punkten, wo ihr, also vier Punkte mittlerweile, wo ihr erraten habt, hier in dem Podcast, um wen es handelt, auch jetzt, ich hätte es nicht gewusst. Ganz bestimmt nicht.
Ich weiß, vielleicht könnte man das mal umdrehen und du musst mal erraten.
Ich schwöre mir, ich schaffe es nicht. Aber ich probiere es. Ich werde mich bemühen. Bei der Person vielleicht auch ein Hinweis. Ich war mal mit einem Freund am Donaukanal und auf Papierchen. Und dann war der Name dieser Person ganz groß gesprayt an der Wand. Und er sagte zu mir, ja, Ding, der Name. Und ich so, wer ist das? Ich wusste es nicht. Also ich gebe es wirklich zu.
Okay.
Ich bin da ein Kulturbanause und habe viel zu nachholen. Aber dafür weiß ich es halt jetzt. Und bin gespannt, ob du auch richtig, wäre peinlich, wenn du bei den anderen
bist. Also richtig peinlich, das müssen wir dann bitte rausschneiden.
Ist okay. Nur wenn du es richtig errätst, lasse ich es drin.
Okay.
Damals ist es auf jeden Fall so, wenn Sozialarbeiter eben Anfang der 90er, in den 90ern und Betreuer von geflüchteten Menschen nicht mehr weiter wissen, schicken sie die Jugendlichen in die Zomangasse, zu ihr eben. Hier weiß man, dass keine Person abgewiesen wird, die Hilfe braucht. Sagt dir die Operation oder Operation Spring etwas?
Nein.
Ich bin mir jetzt beim ich habe eben heute ein bisschen in die Zeit, aber ich schon gesagt, nicht sicher gewesen, wie man es ausspricht. Das konnte ich dann nicht mehr recherchieren. Es könnte Operation Spring sein, es könnte Operation Spring sein, es könnte ein Misch davon sein. Aber wenigstens nicht. Ist aber auch keine so schöne Sache. Das ist die Bezeichnung für eine sehr, sehr groß angelegte Operation gegen den Drogenhandel in Österreich. Das war 1999 und 2000. Da wurden zahlreiche Wohnungen, viele von geflüchteten Menschen und auch Flüchtlingsheime gestürmt von der Polizei. Und es wurden vor allem zahlreiche Menschen mit afrikanischem Background festgenommen. Rund 100 Menschen wurden angeklagt, teilweise zu langjährigen Haftstrafen. Das Problem ist, und was bis heute noch kritisiert wird, ist, es gab damals im Vorfeld eine Überwachung dieser Menschen. Optisch und akustisch habe ich jetzt online gelesen. Also ich nehme an, die wurden halt überwacht im Sinne von, man hat geschaut, was sie tun, und man hat sie halt abgehört, auch telefonisch. Diese Überwachung war damals erst in Probe. Das war eine sehr neue Technologie. Und diese Beweislast ist nicht sehr eindeutig, die es von damals gibt. Also diese Videos und Audioaufnahmen dürften nicht so eindeutig sein, wie sie als Beweis aber verwendet wurden.
Das ist so arg.
Gleichzeitig ist es auch so, dass es Zeugenanvernahmen gab, die laut obersten Gerichtshof unzulässig sind. Und es gab einen Dolmetscher, der eben da tätig war bei diesen ganzen Angeklagten, eine sehr wichtige Rolle hatte, wo man später drauf gekommen ist, dass er sehr viel falsch übersetzt hat.
Was?
Und das ist halt damals passiert.
Passiert.
Ich bin jetzt nicht von mir, ich bin kein Fan davon. Ja. Vor allem war es nämlich auch sehr, sehr schlimm, auch für unsere Protagonistin, weil auch ihr Heim wird gestürmt. Also wir hatten rund 30 Jugendliche von ihrem Heim festgenommen und selbst sie wird angeklagt und angezeigt, als hätte sie eine Bande geführt, eine Drogenbande.
Was zur Hölle?
Also sie wird, genau, wie steht es offiziell, Bandenbildung und Drogenhandel wird so quasi, steht dann halt im Vermerk, wo sie angezeigt wird. Zeitweise wird sie auch vom Dienst suspendiert. Die Anklage wird Gott sei Dank fallen gelassen später und die Suspendierung wird auch wieder aufgehoben. Aber es gibt eine Auflage und zwar sagt die Gemeinde Wien, sie darf ab jetzt keine afrikanischen Asylwerbenden in der Zongasse mehr unterbringen.
Aber das verstehe ich nicht, wenn irgendwie eh quasi nichts rausgekommen ist dann dabei und trotzdem kriegt sie eine Strafe.
Das war die Auflage. Sie durfte keine mehr unterbringen. Vielleicht war da irgendwie doch noch ein Verdacht da, aber nicht genug Beweise. Und deshalb haben sie gesagt, okay, aber du darfst jetzt keine, weil ihr Vorurteil ist, dass nur die afrikanischen Geflüchteten betrifft, die bei ihr waren. Das wird eine Kombination aus diesen Geschichten gewesen. Dann müsste man nochmal genauer recherchieren, vielleicht, was da in dem Urteil drinnen war. Wichtig ist auf jeden Fall, dass es ihr verboten wurde zu helfen. Da habe ich mir schon gedacht, kannst du dir vorstellen, dass die Person, die ist jetzt in den 40ern geboren. Wir sind jetzt in den 2000ern. Die Person hat immer die letzten Jahrzehnte einfach Menschen geholfen. Und jetzt wird ihr verboten, Menschen zu helfen. Glaubst du, sie hält sich dran?
Natürlich nicht. Es gibt immer viele Wege, wie man Menschen helfen kann, glaube ich. Und die Person klingt wie jemand, die einfach dann neue Wege versucht zu gehen.
So ist es auch. Sie geht in Pension. Das ist einmal der erste Schritt. Aber Intention heißt bei ihr nicht wirklich Ruhestand. Ihr Einsatz für geflüchtete Menschen bleibt ungebrochen. Sie bringt es eben, wie du schon sagst, nicht übers Herz, junge Menschen einfach jetzt auf die Straße zu setzen. Das ist einfach nicht ihr Ding. Also organisiert sie selbst mit dem Geld, das sie in der Pension bekommt, mit ihrem Ersparten, später auch mit Preisgeldern und mit Spenden, Wohnungen und Möglichkeiten für Menschen, die Hilfe brauchen. Sie organisiert bald 60 Wohnungen und hilft mehreren Hunderten von Menschen, hinsichtlich nicht nur Wohnungen, sondern auch Bürokratie, Asylverfahren, Kleidung, was auch immer. Und das wirklich auch mit sehr viel eigenem Geld. Du hattest schon eine Vorahnung.
Ja.
Du darfst es jetzt auch verraten.
Ute Bock.
Am 21. Mai 2002 gründet sie den Ute Bock Verein, ein Wohn- und Integrationsprojekt. Und der ist natürlich nach ihr benannt. Du hast es richtig gesagt. Ute Bock, ich bin sehr stolz auf dich. Das ist auf jeden Fall smart. Liebe Leute, ihr könnt gerne kommentieren im Podcast, ob ihr es vor Leni wusstet oder nachher, weil sie hat ja eh gesagt, wann
das wusste. Ich wusste schon früh.
Du wusstest schon gestern quasi. Da wusste ich es noch nicht. Sie hat damit mit dem Verein ein Netzwerk organisiert mit überwiegend ehrenamtlichen Helfern, Helferinnen, damit auch Wohngemeinschaften, Familienwohnungen, mit eben Spendengelder gibt es dann auch, weil es jetzt ein Verein ist. Am Anfang hat sie das wirklich auf eigene Faust gemacht. Der Verein versteht sich als unabhängig und möchte die Kompetenzen von Flüchtlingen stützen. Mhm. Das fand ich cool. Das ist eine starke Aussage. Dahinter bewirkt sich, glaube ich, auch viel, was man machen kann. Das ist Empowerment. Wir haben uns ja auch schon mal in dem Bereich ehrenamtlich ein bisschen betätigt. Und ich finde das eigentlich cool, wenn man diese Initiativen so macht, dass man halt Menschen einfach den Support, den Menschen brauchen, in irgendeiner Form zur Verfügung stellt und schaut, in welcher Form kann man das denn machen, damit man Menschen ein bisschen enabled. Ne?
Und halt eben auch Menschen, die geflüchtet sind, mit ihren all ihren Kompetenzen zu sehen überhaupt, die sie halt mitbringen. Weil oft ist ja so irgendwie, dass man glaubt, das sind irgendwie nur hilfsbedürftige Menschen, die das und das und das brauchen, aber dass diese Menschen ganz, ganz viel mitbringen, dass man auch irgendwie richtig einsetzen kann, das geht, glaube ich, oft unter. Deswegen finde ich das voll schön.
Voll. Was ich auch cool fand, eben nachdem ihr verboten wurde, Menschen aus Afrika zu helfen, setzt sich der Verein für Bekämpfung jeglicher Form von Diskriminierung und Rassismus ein. Und das bleibt auch bei denen quasi als Basis. Kannst du dir vorstellen, dass Menschen nach ihrer Pension jetzt erst recht noch mehr, viel aktiver werden und noch viel mehr umsetzen, worauf sie eigentlich Bock haben?
Ja, ich glaube schon, weil halt irgendwie der so wie bei ihr halt auch dieses Korsett so ein bisschen wegfällt, dass sie halt vielleicht auch einschränkt in ihrer Tätigkeit. Aber es ist halt schon stark auch, dass sie einfach da ihre privaten, also ihre eigene Pension quasi dafür einsetzt und dass sie das Geld eben so großzügig für gute Zwecke einsetzt und nicht für sich selber. Also ich glaube, das machen die wenigsten, aber es wäre schön, wenn es mehr Menschen machen würden. Und ich höre schon immer wieder auch von Leuten, die gerade dann in der Pension auch beginnen, sich ehrenamtlich zu betätigen, weil sie halt dann voll viel Zeit haben und irgendwie auch was zurückgeben wollen und so. Also das höre ich schon immer wieder.
Das war eben mein Gedanke. Ich habe mir auch gedacht, wenn ich jetzt in Pension wäre und es nicht mehr darum ginge, Geld zu verdienen, kann ich mir vorstellen, dass ich mich komplett auf Dinge konzentrieren würde, die vielleicht der Gesellschaft was beitragen oder eben so ein soziales Gewicht haben. Und dann habe ich mir schon gedacht, ja, schade, dass ich dafür erst in Pension gehen muss und mich das nicht vorher trauen. Du hast es gerade Korsett genannt. Da fand ich es wirklich ganz cool, weil es gibt ja schon noch Möglichkeiten und ich habe das Gefühl, du bestrebst das schon auch, dieses Korsett vorher schon zu lösen. Ne?
Ja, ich bin dabei.
Fingers crossed, wenn da was weitergeht, kommst du auch wieder im Podcast
und erzählst mir
was. Was ich ganz, ganz cool finde, ist eine Aktion von ihr, die wollte ich unbedingt herausstreichen. Mhm. Die heißt nämlich Bock auf Bier. Das ist so, ich meine, das hört sich an wie eine WhatsApp-Gruppe, die von mir sein könnte.
Mit dem Namen kannst du halt voll viel machen. Richtig eben. Geil.
Also keine Macht den Drogen, auch Alkohol, dies, das. Aber das ist eine Spendenaktion im Jahr 2003, wo es 70 Wiener Lokale dabei sind, die mit einem Aufschlag von 10 Cent das Bier anbieten. Und dieser Aufschlag wird dann eben gespendet. Mhm. Das kann man eben machen. Das ist jetzt nicht nur eine coole Aktion für uns, weil diese Aktion wird 2007 sogar noch einmal wiederholt. Und da heißt sie einfach Bock auf Bier Reloaded. Und das wäre für mich auch eine WhatsApp-Gruppe, die ich gründen könnte. 2007 habe ich noch nur heimlich Bier getrunken, deswegen habe ich jetzt von dieser Aktion nicht so richtig mitbekommen. Wenn es wieder wäre, gehen wir auf jeden Fall hin, hätte ich gesagt.
Ja, wenn es auch alkoholfreies Bier gibt, dann...
Habe ich mir aufgeschrieben, auch Sodawasser, Säfte, egal was. Ja, 10 Cent drauf, ist okay, man muss ja nicht mehr Bier trinken. Ich schon, aber... insgesamt ist es halt so, eben ab dem Zeitpunkt, wo die Gemeinde Wien, also es war ein Punkt, es gibt diese Operation Spring, die halt mega ekelhaft für viele ist, auch für Ute Bock ist sie ekelhaft. Sie wird gestürmt, sie soll keine bestimmten Menschen einfach nicht mehr helfen und betreuen und hat jetzt aber eine Organisation, einen Verein, wo sie Unterkunft zur Verfügung stellt, eine Meldeadresse für geflüchtete Menschen, damit sie einen Schriftverkehr mit den Behörden überhaupt machen können. Dafür brauchen sie eben eine Meldeadresse. Juristische Beratungen, kostenlose Kleiderausgaben und es gibt auch kostenlose Deutschkurse. Sie macht all das, was sie machen wollte und jetzt noch mehr. Geiles Ding, hätte ich gesagt.
Ja, Wahnsinn, was sie da auf die Beine gestellt hat.
Richtig arg.
Also es ist auch urinspirierend, finde ich, weil wenn man gerade so am Anfang steht irgendwie, so wie ich, und irgendwie was Großes vorhat, dann ist es halt voll schön zu sehen, irgendwie wie das bei anderen schon gelungen ist und wo halt andere irgendwie schon ja was Riesengroßes geschafft haben und auch am Anfang halt quasi nichts hatten.
Es war, als ich, ich habe mir mehrere Personen schon einmal so angeschaut online, über die ich im Podcast eben gerne mitnehmen könnte, also wo ich die Geschichte erzählen könnte. Und bei ihr war eben genau dieser Aspekt und dieser Punkt, wo eben alles quasi zu scheitern scheint. Mhm. Und dann macht sie aber weiter und zieht durch, war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, das könnte eigentlich zu dir passen, dass du dir diese Inspiration mitnimmst.
Ja, heute. Voll. Also so dieses Jetzt erst recht irgendwie
trifft's, oder?
Cool, ja.
Glaubst du, dass Menschen, die gerade so sozial sind wie sie, vielleicht kannst du es auch mit dir vergleichen, finanziell gut haushalten können?
Ich glaube eigentlich schon.
Glaubst du schon?
Ja, ich meine, sonst wie hätte sie es sonst geschafft, dass sie irgendwie ihre, also dass sie mit ihrer Pension auskommt und gleichzeitig voll viel davon auch noch investiert in ihren Verein oder in ihre...
Ist ein guter Punkt. Sie hat es nämlich nicht so gut geschafft. Also. Leider können, glaube ich, Menschen, die sehr sozial sind und gern alles teilen, ist dann die wirtschaftliche Komponente, die man halt auch braucht, um ein Verein, Unternehmen, was auch immer, überlebensfähig zu halten, vielleicht manchmal nicht so ganz da. Es ist nämlich so, dass sie so viel für die Menschen organisiert hat, dass sie die Hilfe immer im Vordergrund hatte, aber 2008 dann der Verein auch Schulden von über 180.000 Euro. Die damals ja noch mehr waren als heute, 180.000 Euro, ne? Und das Projekt, das Lebensprojekt von Ute Bock droht zu scheitern.
Gott, das geht noch weiter. Ich dachte, wir sind schon fertig mit der Geschichte.
Es war noch ein zweiter Plot-Twist. Ich habe mir eh schwer dran, wie ich das aufbauen soll, aber es war leider noch der zweite Punkt da. Ich kann es aber auch sehr schnell auflösen. Es haben viele Menschen eine kleine Summe gespendet, aber was besonders war für diesen Zeitpunkt ist, dass dann der Unternehmer Hans-Peter Haselsteiner auf den Plan getreten ist.
Mhm.
Er stellt eine einmalige, sehr, sehr, sehr große Summe zur Verfügung. Ich nenne die genaue Summe nicht, weil ich in mehreren Magazinen oft unterschiedliche Zahlen finde.
Mhm.
Aber
so kannst du
über die Hälfte der 183.000 sollten da schon mal einmalig zur Verfügung gestanden sein, plus eine sehr, sehr, sehr große Summe monatlich, die er ihnen noch zur Verfügung gestellt hat.
Plus, so laufend quasi dann, oder?
Laufend, genau. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie lange, aber der war schon sehr großzügig.
Mhm. Ja, muss man halt schon noch sagen, ich finde halt, ich verstehe auch, dass wir sagen, so ja, voll großzügig und super, und dann denke ich mir aber so, die reichen Leute, ich finde, das es gehört sich einfach, dass man was zurückgibt und dass man was von dem eigenen Reichtum und von dem eigenen Vermögen für soziale Zwecke auch einsetzt. Also ich finde dann, vielleicht sollte man auch irgendwie anfangen, das mehr so als auch irgendwie Pflicht zu begreifen von Leuten, die halt vielleicht irgendwie auf der Schokoladenseite des Lebens gelandet sind durch Glück, weil das ist ja nichts anderes, irgendwie wo wir geboren werden, in welchen Verhältnissen ist nur Glück.
Mhm.
Und dass man dann auch irgendwie was davon zurückgibt, finde ich, sollte eigentlich selbstverständlich sein.
Ich bin da bei dir und es gibt ja, politisch kann man da sehr viel diskutieren. Ich habe letztens auch den Gedanken gehabt, wenn man jetzt irgendwie die reichsten Menschen besteuern würde für eine gerechte Umverteilung, sind das aber leider auch immer die Menschen, die wissen, wie sie dem entkommen und wie sie die Schlupflöcher finden, und dann trifft es wieder nur die Mittelschicht und. Da gibt es viel zu diskutieren. Das ist aber nicht Teil dieses Sommer-Podcasts. Teil dieses Sommer-Podcasts von Too Kind ist, es geht einfach darum, dass hier zwei Menschen, und die eine Person hatte nichts, die andere Person hat einfach sehr viel, beide sich einsetzen für das Gute und dadurch diese Ute Bock-Stiftung eben bis heute noch da ist. Die gibt es eben heute.
Alle reichen Menschen da draußen, nehmt sich ein Beispiel
an Hans-Peter Haselstein. Genau. Er war sowieso immer der Sympathischste bei 2 Minuten 2 Millionen, finde ich. Deswegen finde ich ein cooler Dude. Ich hoffe, er könnte auch was Gutes tun und in diesen Podcast investieren. Sie sagt selber, wenn es darum geht, ob jetzt eben ihr Projekt noch gerettet ist, ja, es schaut so aus. Ich bin heilfroh, aber ich hätte das nicht gedacht. Sie erwähnt halt auch, dass wirklich sehr viele Menschen kleinere Summen auch gespendet haben und sehr viele Menschen insgesamt gemeinsam es geschafft haben, den Verein eben zu retten.
Mhm.
Haselsteiner geht später aber noch einen Schritt weiter. Er kauft mit seiner Privatstiftung das Gebäude in der Zomangasse, wo sie ja damals in den 90ern eben gearbeitet hat, von der Stadt Wien und finanziert die Renovierung und den Umbau, damit sie wieder mit ihrem Verein dort einziehen kann.
Das ist ja arg.
Ich fand es ein bisschen traurig, dass so in diesem ganzen Verlauf der Geschichte man halt sieht, dass das Wohlwollen der Menschen das Einzige ist, was es schafft, so viel Gutes zu bewirken hier. Also da gibt es nichts von eben von der Gesellschaft oder nichts eben, wie wir vorher jetzt gerade geredet haben, Politisches, sondern es ist traurig, aber eigentlich auch cool, dass hier wirklich von diesem Wohlwollen der Menschen dieses schöne Gefühl einfach da ist und der Haselstein auch sagt so, hey, ich kaufe jetzt dieses Gebäude und gebe es ihr, weil das ist so ihr Herzensprojekt und da ist jetzt eben heute immer noch das Haus.
Das ist arg, ja. Das auch arg, dass die Stadt Wien sich darauf eingelassen hat.
Ja, stimmt, das ist dann eh gut. Vielleicht haben die einen guten Draht gemacht. Also ich will die Stadt Wien gar nicht schlecht reden. Ist ja gut. Meldet euch mal Stadt Wien, falls ihr das gemacht habt. Im Mai 2012 bezieht der Verein dann das Ute Bockhaus und sie selbst lebt auch in einer kleineren Wohnung in dem Haus drinnen weiterhin. Im Grunde genommen waren es damals die Randschichtenleute von Wien und jetzt sind es die neuen Randschichten, sagt sie selber über die Geschichte von diesem Haus eben. Jetzt ist es nun mal so, dass 1999 ist dort alles zusammengebrochen. Dort war diese Operation Spring und dort steht jetzt Ute Bock triumphierend da. Aus dieser suspendierten Heimleiterin, die dem Drogenhandel irgendwie zugeschrieben wurde und keine Geflüchteten aus Afrika mehr aufnehmen darf, ist eine der bekanntesten Menschenrechtsaktivistinnen Österreichs geworden. Sie hat einige Auszeichnungen bekommen. Selbst Bundespräsident Heinz Fischer hat bei einer Verleihung gesagt, die Auszeichnung ist eine symbolische Geste, aber eine deutliche Geste, dass man ihre außergewöhnliche und unorthodoxe Arbeit schätzt. Und weißt du, was ihre Antwort war? Ich bedanke mich herzlich für diesen Preis, obwohl ich immer noch glaube, dass ich ihn nicht verdiene. Ich habe einen Vogel, aber es gibt viele Leute, die meinen Vogel unterstützen. Es gibt auf ihrer Website, die verlinke ich dann in der Beschreibung vom Podcast, ein Interview von ihr. Sie ist wirklich eine sympathische Frau einfach. Sie lebt auch genauso, wie sie halt ist, weiter. Bis 2018, als sie halt verstirbt. Mhm. Sie ist immer aktiv, solange ihre Gesundheit es auch nur irgendwie zulässt. Ganz arg finde ich es auch, dass sie ihre letzten Momente auch im Ute Bockhaus im Kreise ihrer Liebsten verbringt. Mhm. Bis zur letzten Sekunde hat sie ihr ganzes Denken und Handeln um das Wohlergehen geflüchteter Menschen gedreht, heißt es in einer Aussendung vom Verein. Das Ende ihrer Geschichte zeigt in meinen Augen eben die wahre Größe von dem, was sie so gemacht hat. Zum Lichtermeer am Heldenplatz kommen ganz, ganz, ganz viele Menschen, auch wichtige Politiker, tausende Menschen sind dort, irgendwie Parteispitze. Die Stadt Wien bietet jetzt auch ein Ehrengrab an, das aber ihre Familie ablehnt. Das wäre jetzt doch nicht der Stil gewesen, das ist nicht, was sie will. Das Vermächtnis, das von ihr gibt, ist halt der Verein, der weiterlebt. Der heute noch mehrere tausend Beratungsgespräche im Jahr anbietet, mehrere tausend Stunden kostenlose Unterrichtseinheiten anbietet und ihre inspirierenden Worte bleiben. Ich bin überzeugt, dass da ein fürchterliches Unrecht geschieht und ich tue halt ein bisschen was dagegen. Ihr größter Wunsch war es, eines Tages überflüssig zu werden. Dieser Wunsch ist halt bis heute leider noch nicht erfüllt. Wir alle können aber ein bisschen einen Teil beitragen. Frau Bock, zusammengeschrieben mit CK, fraubock.at ist ihre Webseite und da findet man auf jeden Fall eine Möglichkeit, um ein bisschen was zu machen. Und ich finde, Ute Bock zeigt uns, ein Mensch kann die Welt verändern, egal in welchem Rahmen. Ob man jetzt irgendwie in seiner Familie was tut, in der Nachbarschaft, ob man in seinem Bezirk was Gutes tut und wenn man auch nur einer Person einmal irgendwie hilft, weil man gerade kann. Es ist möglich und am schönsten finde ich in ihrer Geschichte, dass Sturheit und Beharrlichkeit und ein tief sitzender Glaube an etwas wahnsinnige Kräfte auslösen kann. Das war zwar nicht mein Plan am Anfang, wie ich gesagt habe, ich werde dir die Geschichte von Ute Bock erzählen, aber da war ich immer schon gedacht, da passt es, dass ich die Verbindung ziehen kann, weil diese Sturheit, Beharrlichkeit und dieser tief sitzende, unerschütterliche Glauben an etwas Gutes in dir drinnen, glaube ich, ist auf jeden Fall auch da.
Ja, das würde ich auch sagen.
Und das musst du auf jeden Fall mitnehmen jetzt, in diesem Sommer. Und ich hoffe auch unsere ZuhörerInnen, die halt jetzt gerade da sind. Und selbst wenn der Weg vor einem komplett verschlossen scheint, denkt doch mal drüber nach, ob ihr nicht irgendwie ein Schlupfloch findet, einen anderen Weg, der zumindest einen Schritt weiter in die richtige Richtung einen bringt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall möglich. Und ich finde, insgesamt ist die Geschichte von Ute Bock eine Inspiration für uns alle, die an eine gerechtere Welt glauben. Genießt euren Sommer, liebe Leute. Leni, danke, dass du da warst. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, weil jeden Montag gibt's Motalks. Und wir sagen zum Abschied leise
Pussis. No.